Das Beeple Messeradio zur Spiel 2025. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Herzlich willkommen bei Beeple Road to Essen. Ich bin die Daphne vom Bretterlade The Neven. Neben mir sitzt die Fabian.
Hallo.
Ja, und wir sprechen heute mit Markus über die Neuheiten vom Strohmann Games.
Hallo ihr beiden, hallo.
So Markus, erstes Mal erzähle uns kurz, was du bei Strohmann machst.
Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei euch. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ja, was mache ich bei Strohmann? Ich habe Anfang des Jahres bei Strohmann angefangen und bin jetzt so für die Bereiche Vertrieb und Marketing überwiegend zuständig. Also kümmere mich um die Verkäufe bei uns und entwickle Marketingstrategien. Das sind so die Hauptbereiche und sonst bin ich unterstützend mit dabei, um Marcel bei der einen oder anderen Aufgabe unter die Arme zu greifen, wenn man es so ganz kurz mal erklären möchte.
Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du der erste Angestellte bei Strohmann Games, richtig? Also das war bisher eigentlich eine One-Man-Show, ich glaube mit Helfern natürlich, also ich glaube so Teilzeit oder Minijobs oder sowas waren da schon vorher auch mit am Mitwirken, aber du bist jetzt sozusagen der Zweite, der da zumindest eine Zeit lang fest mit bei Strohmann Games dafür sorgt, dass eure Spieler an den Mann kommen.
Genau, oder an die Frau, muss man dann auch mit dazu sagen. Ja, also genau, wir machen es zu zweit. Wir haben natürlich ein tolles Team mit an Bord, also ÜbersetzerInnen und ja, noch andere, die redaktionelle Arbeit mit uns mit betreuen. Das machen wir nicht, das machen wir, ja, lassen wir von außerhalb mitmachen. Und natürlich das große Erklärerteam, was uns immer auf den Messen und ja, auf unterschiedlichen Messen mit begleitet. Die dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, aber ich bin jetzt wirklich der erste Vollzeit-Mitarbeiter bei Strohmann.
Apropos Messe.
Ah, das Stichwort.
Noch ist sie weit ganz hinten am Horizont nur, aber ich meine, Zeit vergeht ja wie im Fluge meistens. Und bald ist es soweit. Die Messe in Essen steht an und auch ihr werdet da natürlich vor Ort sein. Und ihr habt einiges an Neuheiten mit dem Gepäck. Wir werden heute, wie immer in diesem Format, über drei dieser Neuheiten im Detail sprechen. Ihr habt sogar ein bisschen mehr an Neuheiten dabei, da können wir dann im Nachhinein vielleicht noch, also nach den drei Highlights, mal noch kurz zumindest einen Ausblick geben, was sonst noch so auf uns zukommt. Aber du hast dir drei Sachen ausgesucht, die du uns heute ein bisschen genauer vorstellen möchtest und damit gebe ich das Wort direkt an dich ab. Nummer eins, was ist denn das erste Strohmann-Highlight?
Okay, ja, ich habe euch Rock Hard 1977 mitgebracht. Ein Spiel, das, ja, auf das ganz, ganz viele schon sehnsüchtig warten, seit der letzten Spiel, glaube ich, als es bei Divir rausgekommen ist. Und jetzt endlich erscheint es bei uns in der deutschen Version. Erstmal sehr thematisches Spiel. Also wer unbedingt irgendwie Rockstar werden wollte, für den kann ich das sowieso nur empfehlen. Und wer so dieses richtig schöne Rock-Thema einatmen möchte in dem Spiel, ganz, ganz großartig. Im Grunde ist es ein Worker-Placement-Spiel für 2 bis 5 Mitspielende ab 14 Jahren. Dauert so um die 90 Minuten, so um die Rahmendaten einmal zu nennen. Genau, und sonst habe ich ja schon gesagt, ein Worker-Placement-Spiel, bei dem wir unsere Worker auf Aktion einsetzen. Und ja, das machen wir, um der erfolgreichste Rockmusiker oder die erfolgreichste Rockmusikerin zu werden im Spiel, am meisten Ruhm eben zu sammeln. Das ist ein Eurogame, man versucht Siegpunkte zu bekommen und da fangen wir klein an. Also wir sind wirklich, haben einen einen Job, den wir nachgehen können. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich habe letztens hier zum Beispiel einen, der als Barmann noch nebenbei gearbeitet hat, gespielt. Und da versuchen wir eben ein bisschen Geld zu verdienen als Barmann oder Barfrau und fangen dann aber auch ganz gemächlich erstmal unsere Rockkarriere an vorzubereiten, nehmen Takes auf, können Wir können nach und nach dann so unsere Band langsam aufbauen. Also wir können Bandmitglieder anwerben und so werden wir nach und nach größer. Die Band wächst quasi im Laufe des Spiels und wir fangen langsam an, Takes aufzunehmen. Größer und Manager, also Manager steht uns von Anfang an zur Verfügung, den können wir auch benutzen. Der möchte am Anfang erstmal nicht ganz so viel Geld haben, wird aber immer teurer, wenn je weiter das Spiel voranschreitet und je lukrativer die Jobs werden, die wir so an Land ziehen. Und da treten wir in kleinen Locations auf und dann wird es immer größer und irgendwann wollen wir natürlich auf der Freiluftbühne stehen, ganz draußen mit der schreienden Menge vor uns und haben da mega Spaß abzurocken. Ja, das ist letzten Endes das Spiel. Und wer das am besten macht, wer am besten seine Worker einsetzen kann, der wird dann Rockhard 1977 auch gewinnen. Autorin, ganz wichtig, bevor ich es vergesse, ist Jackie Fox. Das ist immer noch eine Rockmusikerin, die aber in den 70er Jahren ganz viel gemacht hat. Die hat die Bassgitarre bei den Runaways zum Beispiel gespielt. Also eine Autorin, die vom Thema ordentlich Ahnung hat und die sich da jetzt gedacht hat, so, da machen wir jetzt ein Brettspiel draus. Und das Spiel wird es eben für uns. Messepreis kann ich noch gar nicht genau sagen, weil wir den noch nicht festgelegt haben. UVP wird 54,90 sein. Es gibt noch eine Promo, die werden wir mit anbieten. Eine Jackie Fox Promo, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ja, so viel vielleicht zum ersten Spiel. Rockhard 1977 in der deutschen Version bei Strohmann Games.
Ja, wir haben gerade so ein paar Bilder hier bei BDG gesehen und sieht extrem cool aus. Ist so, man sieht mal, dass die Theme dort. Bin ich sehr gespannt.
Ja. Die Spieler Tableaus sind auch toll. Da kann man wirklich so Lautstärke-Regler nach oben drehen. Nicht nur auf die 10, sondern auch auf die 11. Das muss ja so sein. Also auch da wieder sehr thematisch. Die halten letzten Endes, sind das so ein bisschen Ressourcentracker, wenn man das jetzt runterbrechen möchte auf die Mechanik, aber trotzdem natürlich ganz toll gemacht. Und es gibt noch Candy im Spiel. Alle wissen natürlich, was mit Candy gemeint ist. Candy kann man kurz mal einschmeißen, um seine Leistung zu verbessern, davon aber auch nicht übertreiben, weil sonst geht's ins Krankenhaus. Muss man erstmal wieder ausnüchtern. Beziehungsweise, ja, was man denn so macht mit Candy.
Ja, das Spiel hat, wie du gesagt hast, letztes Jahr ja schon so einen kleinen Hype erfahren, würde ich sagen, weil das Thema viele Leute anspricht, glaube ich einfach. Und in den meisten Rezensionen, die ich dazu gehört habe, ist das auch so der gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen können. Das ist sehr, sehr thematisch, das Spiel. Was ja nicht verwundert, wenn jemand Autorin ist, die da quasi Autobiografisches mit einfließen lassen konnte. Und dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt drauf. Ich habe es nämlich selbst noch nicht gespielt, bin aber auch ein großer Musikfan. Das heißt, das ist eigentlich thematisch, spricht mich das auf jeden Fall komplett an. Und ich werde mir das auf jeden Fall gerne angucken. Wie viele andere Leute wahrscheinlich auch, denn ich habe auch gehört, es lohnt sich, also wenn man nicht so gut Englisch kann, geht einiges verloren, glaube ich, an so kleinen Jokes und so. Deswegen haben viele vielleicht noch gewartet auf die deutsche Übersetzung und die kommt jetzt ja endlich.
Genau, das hoffen wir doch stark. Ja, also, atmosphärisch ist das toll. Man kann ja auch dann die Rocklisten beim Spiel mithören, sich dann eine Rockliste erstellen und das nebenbei laufen lassen. Würde ich auch jedem empfehlen. Also macht echt Spaß. Hat man noch ein bisschen Hintergrundmusik dazu. Ja.
Ja, cool. Okay, das war Strohmann Highland Nummer 1, Rockhard 1977. Was ist denn noch so auf dem Programm?
Dann haben wir noch Behind. Behind ist, wer die Szene so verfolgt und auch nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Frankreich. Behind ist in Frankreich Kennerspiel des Jahres geworden. Also wirklich des aktuellen Jahrgangs. Von Cédric Millet. Ein Spiel, was man von einer Person bis zu mehreren spielen kann. Ich würde aber da eher so als persönliche Empfehlung das wirklich eher mit wenigen Personen spielen. Warum, erklärt sich gleich. Wir haben das jetzt als einfaches Kennerspiel bezeichnet, obwohl die Regeln so einfach sind, dass man das auch super mit Familienspielenden zusammenspielen kann. Ab 10 45 bis 90 Minuten. Das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Fall man wählt. Und jetzt kommen wir zum Spiel, zum eigentlichen. Und zwar ist das ein Puzzlespiel, ein Puzzle-Rätselspiel. Man kann zwischen drei Fällen auswählen. Da kriegt man einfach einen Schwung von Plättchen, die man aus der Schachtel nehmen kann. Und diese Plättchen versucht man in bester Puzzle-Manier erstmal vor sich auszulegen und zu arrangieren. Also man versucht, Cluster zu bilden, zu gucken, aha, hier ist ein halber grüner Punkt, der passt zum anderen halben grünen Punkt. Und die Sachen versucht man dann zusammen zu puzzeln. Das kann man nur für ein paar Plättchen machen. Also dann hat man vielleicht oben mal eine Dreierkonstellation und eine Viererkonstellation. Und aus diesen Konglomeraten, die man so zusammenbildet, aus diesen Puzzlestücken, wird sich ein Rätsel einem darbieten. Und dieses Rätsel gilt es dann zu lösen. Also dann hat man, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, das ist sehr schwierig darzustellen, auch ohne jetzt groß was zeigen zu können. Aber man kann zum Beispiel Überwachungskameras sieht man denn. Und dann kann man vielleicht sich aus den Überwachungskameras erschließen, aha, es muss ja zu diesen Überwachungskameras, die in unterschiedlichen Farben dargestellt werden, müsste es ja auch Bilder geben. Und dann merkt man, aha, da oben hat man irgendwie einen Teil von diesen Aufnahmen, die die Überwachungskameras gemacht haben. Und dann versucht man, die wieder zusammen zu puzzeln. Und daraus entwickelt sich eben dieser ganze Fall oder diese Geschichte, die daraus auch erzählt wird. Und so versucht man eben durch Puzzlekomponenten und durch diese Rätselkomponenten, die beide im Spiel mit drinstecken, versucht man, ein größeres Bild zusammen zu puzzeln. Und wenn man meint, man hat alles richtig gemacht, kann man diese Plättchen einfach umdrehen. Und daraus wird dann ein großes Bild entstehen. Und da kann man dann, das ist direkt auch die Überprüfung, wenn man alles richtig gepuzzelt und alles richtig sich ausgedacht und ergründet hat, dann wird dieses Bild natürlich passen und ein schönes Foto oder ein schönes Gemälde oder so ergeben. Und wenn man da sieht, ah, guck mal, da ist ein Teil noch mit dabei, das passt da aber nicht hin, dann kann man alles nochmal umdrehen und gucken, aha, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, das Puzzleteil gehört da nicht mit hin. Und das macht einfach unglaublich Spaß. Also so einfach, man kann das mit jedem spielen, man kann es einmal vorsetzen und sagen, hier, fangt an zu puzzeln und guckt, was sich daraus ergibt. Das sind letzten Endes die Regeln, also mehr ist es nicht. Sehr geringe Einstiegshürde, warum es jetzt ein Kennerspiel ist. Ja, klar, es ist in Frankreich Kennerspiel des Jahres geworden. Und die Fälle haben es, vielleicht nicht der erste, aber die sind in der Schwierigkeit aufsteigend. Der letzte hat es ordentlich in sich. Also da muss man schon ganz gut rätseln und sich austauschen. Und warum ich das jetzt nicht für mehrere oder ja für zu viele Personen empfehlen würde, ergibt sich daraus ja auch ganz klar. Man möchte ja auch nicht unbedingt ein Exit, weiß ich nicht, mit 5 oder 6 Leuten zusammen machen. Da hat man mehr Spaß wirklich, wenn man zu zweit ist, sich ein bisschen austauschen kann, puzzeln kann, überlegen kann, aha, wie meinst du, wie möchte man dieses Puzzleteil jetzt zusammenfügen? Und deswegen würde ich persönlich, auch wenn man es eben mit mehreren spielen kann, so 2, 3 Leute ist die perfekte Anzahl für das Spiel. Ja, das ist Behind.
Ja, Behind habe ich auch schon länger auf dem Radar, seit es eben den Astor gewonnen hatte. Davor hatte ich es gar nicht, noch nichts davon gehört halt. Ich meine, wie auch, gab es ja nur auf Französisch. Aber du hast jetzt ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht, dahingehend, wie es funktioniert. Denn meistens, wenn man da über das Spiel irgendwas gehört hat, haben sich halt die Leute sehr zurückgehalten, die es schon kannten, um nichts zu spoilern.
Mhm. Kann ich gut verstehen. Es ist auch weiterhin nicht so leicht, darüber zu sprechen, ohne jetzt hier Materialien zu zeigen oder so ganz die Spannung rauszunehmen.
Auch auf den Bildern, die man sich angucken kann, wird entsprechend wenig preisgegeben, ist ja klar. Und deswegen ist das Ganze so ein bisschen mysteriös geblieben. Aber das macht es ja nicht weniger interessant, im Gegenteil. Ich glaube, alle Rätselfans können sich da auf was freuen. Es hört sich innovativ an. Ich meine, der Astor ist ja nicht irgendein Preis. Also da wird schon ein gutes Spiel dahinter stecken.
Ja, wir freuen uns riesig, dass wir es machen dürfen. Ja.
Cool.
Wir sind schon sehr gespannt, wie es angenommen wird in der deutschen Community.
Genau.
Also sag gerne Bescheid, wenn ihr es gespielt habt. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die ich so bekommen kann. Das zweite ist auch schon, ich will jetzt nicht sagen fertig, aber zumindest der Originalverlag, Kiff Edition, hat das zweite schon
angekündigt.
Angekündigt, ja. Genau. Also die Reihe wird weitergehen. Ja klar, so als Kennerspiel des Jahres und dadurch, dass es ein Rätselspiel ist, das ist da ist jetzt, kann das nächste Exit werden, hoffentlich. Das wäre natürlich toll, aber kann man ja jetzt noch nicht so sagen.
Wir werden es sehen.
Ja.
Okay, dann bleibt uns noch ein Highlight übrig.
Genau.
Was, hast du im Gepäck?
Wir wechseln mal von den ja so Brettspielen zu den Kartenspielen. Wir haben auch einige Kartenspiele jetzt, die wir in Essen veröffentlichen. Unter anderem Yokai Pagoda. Yokai Pagoda ist schwierig zu beschreiben, ich versuche jetzt trotzdem mal. Und zwar ist das ein Kartenspiel, bei dem es eigentlich darum geht, Karten abzuschmeißen. Weil je weniger Karten man hat, desto besser ist es. Wie ist es vom Thema her? Also Yokai Pagoda spielt so ein bisschen im mythischen Japan. Wir betreten eine Pagode. Die Pagode stellt auch gleichzeitig so unseren Rundentracker mit dar. Wir können halt durch drei Tore gehen und drei Runden kann dieses Spiel auch gehen. Und dann versuchen wir, Yokais zu besänftigen. Yokais sind auf unseren Karten abgebildet. Diese Karten kommen mit einem ganz bestimmten Wert daher. Es gibt unterschiedliche Yokai-Typen und wir haben am Anfang jeder Runde eben eine bestimmte Handzahl, Handkartenzahl auf der Hand an Yokais und die versuchen wir im Laufe der Partie oder im Laufe der Runde abzuschmeißen. Dafür haben wir zwei Ablagestapel und je nachdem, was für eine Zahl wir abschmeißen, also was für ein Yokai-Typ und was für eine Zahl, dürfen wir Karten entweder an Mitspielende weitergeben. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen bestenfalls so wenig Karten wie möglich auf der Hand haben, weil wir eine Runde abschließen können, wenn wir drei Punkte oder weniger auf der Hand haben. Wie funktioniert jetzt die Punkterechnung? Und das ist letzten Endes auch der Clou beim Spiel. Es ist ganz egal, wie viele Karten man so auf der Hand hat. Wenn man zum Beispiel von einem Yokai-Typ ganz viele Karten auf der Hand hat, zum Beispiel eine 1, eine 5, eine 6 und eine 10, kann ja so vorkommen, dann kann ich das Rundenende auslösen, weil ich dann insgesamt nur einen Punktewert von 1 habe. Also man guckt sich den Yokai-Typ an. Und wenn ich wirklich nur einen Yokai-Typ habe, dann wird die niedrigste Karte gezählt. Und das war jetzt bei dem Beispiel die 1. Habe ich jetzt aber allerdings noch andere Yokai-Typen auf der Hand, wird da natürlich auch immer geguckt, was ist denn von diesem anderen Yokai-Typ die niedrigste Karte in meiner Hand? Und wenn ich das da eben nicht schaffen sollte, unter diese drei Punkte zu kommen, dürfte ich die Partie oder die erste Runde nicht beenden. Und so wird dann eben, muss man das ganz geschickt anstellen, dass man Karten so abschmeißt, dass man die Karten an andere weitergeben kann, die man vielleicht nicht unbedingt sammelt. Also es ist so ein bisschen Karten ablege und dann doch irgendwie wieder ein Kartensammelspiel, weil man ja immer die gleiche Yokai-Art bestenfalls sammeln möchte, von der man bestenfalls auch die niedrigste Karte hat. Und das ist ein ganz interessanter Kniff. Da braucht man auch erstmal eine Partie, um da reinzukommen, um das Ganze zu verstehen. Was möchte dieses Spiel denn eigentlich von mir? Weil nach dieser ersten Runde fängt man dann in die zweite an, kriegt man wieder Karten mit auf die Hand. Und auch da geht es wieder darum, möchte eigentlich eine Yokai-Art sammeln oder die Yokai-Art, die man sowieso schon bei sich in der Auslage hat, weil alle Karten, die man am Ende der Runde noch auf der Hand hat, kommen bei sich in die eigene Auslage, verdeckt. Die wissen, also das wissen die anderen Mitspielenden, also nicht, was für Karten man selbst in der Auslage hat. Außer die haben sich gemerkt, aha, der hat bestimmt noch die eine Karte, die ich ihm weitergegeben habe. So eine kleine Merkkomponente kommt noch mit rein. Und ja, da wird dann eben weiter fleißig die eigene Yokai-Art gesammelt, um eben am Ende der Partie am wenigsten Punkte gemacht zu haben, weil der mit den wenigsten Punkten gewinnt dann Yo-Kai Pagoda. Also ganz tricky, ganz interessante Wendung kann dieses Spiel nehmen, weil man ja immer Karten weitergeben kann und weil man ja manchmal auch nicht ganz genau weiß, welche Yo-Kai-Art sammeln denn die anderen eigentlich, so dass man denen nicht irgendwie noch Karten weitergibt, die vielleicht sogar haben wollen, brauchen. Hört sich jetzt wahrscheinlich, wenn ich das beschreibe, ganz merkwürdig an, aber das muss man wirklich einmal gespielt haben. Ganz interessantes Spielkonzept, ein sehr modern, neues Spielkonzept, also kenne ich von keinem anderen Spiel. Und wie gesagt, man braucht da wirklich erstmal eine Runde, um zu verstehen, so funktioniert das Ganze also. Habt ihr von Yo-Kai Pagoda schon was gehört? So ein kleiner Geheimtipp.
Ich habe es in der Essen-Preview-Liste schon vor einiger Zeit, ich weiß nicht genau, wann ihr da eure Sachen hochgeladen habt, aber damals habe ich es direkt gesehen und es hat mich erstmal optisch total angesprochen. Also die Illustrationen sind sehr schön, es ist ja, spielt im ja, in der keine Ahnung, was genau das für eine Epoche ist, aber auf jeden Fall lange her in Japan so ungefähr. Genau, ne? Ja. Und vielleicht könntest du mal kurz noch, mir war der Begriff Yo-Kai nämlich nicht geläufig. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ist, was auch das Cover ziert. So ein Yo-Kai.
Genau, Yo-Kai sind mystische Wesen in der Mythologie. Ich meine in der japanischen, aber da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr das, wenn ihr das besser wisst. Und das sind zum Beispiel Drachen. Das, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Genau, die ganz... Ja, wie kann man das doch vergleichen? Vielleicht mit der griechischen Mythologie, da hat man ja die Gottheiten und das, da gibt es in der japanischen Mythologie eben ganz unterschiedliche Wesen. Also Drachen ist ja wirklich so aus der chinesischen was man kennt, aber auch ein Wesen, was Geld zum Beispiel sammelt oder so, aber da bin ich jetzt auch nicht so ganz mit drin. Kann man aber gerne mal recherchieren, was es da so alles
an der Drachen gibt. Man generell solche, ich sag mal, im weitesten Sinne Fabelwesen oder
genau, ja.
Dämonen und solche Sachen aus der japanischen Mythologie. Und die sind eben auf diesen Karten auch sehr schön in Szene gesetzt, finde ich. Illustrationen sind davon, ich weiß gar nicht genau.
Ja, Nakara Studio, also das hat nicht nur eine Person gemacht, da ist ein ganzes Studio für zuständig, von Jakobo Rufete. Jetzt können wir jetzt die Rahmendaten nochmal nachholen, nachdem ich sie so schön vergessen habe am Anfang. Es ist ein Familienspiel, alles, also ich würde es aber schon sagen, gehobenes Familienspiel, weil doch ein bisschen mehr, ja, wenn man einmal drin ist, geht das eigentlich auch, aber es fühlt sich einfach so ganz anders an als die Kartenspiele, die man sonst gespielt hat. Und deswegen ist es vielleicht als Einstieg ein einfaches Kennerspiel und dann kann man es aber auch sehr schnell wieder und wieder spielen. Es gibt eine gute Übersichtskarte, was man so an Aktionen machen kann. Und genau, von 2 bis 5 Spielenden zu genießen, ab 8 Jahren 15 Minuten, also das kann man auch sehr schnell spielen. Die ersten Partien werden immer ein bisschen länger dauern, durch diesen Gehirnzwirbler, der da mit drin ist. Also ich würde für die erste Partie vielleicht so 25 Minuten ansetzen und dann geht es aber eigentlich auf jeden Fall schneller.
Okay, ja. Die Board Game Geek Community schätzt es auf eine 1,3 ein. Also wahrscheinlich ist der Einstieg schwerer, als dann das Spiel am Ende ist. Genau. Muss man sich durch ein, zwei Lernpartien durchkämpfen. Aber es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Bin ich gespannt, was uns da erwartet. Jetzt hast du ja, jetzt waren die drei Highlights, die wir jetzt im Detail besprochen haben. Aber lass uns mal noch kurz wenigstens so in 2, 3 Worten jeweils darüber sprechen, was noch so erscheint, denn du hast ja schon gesagt, es kommen noch ein paar Kartenspiele, mindestens 2, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr auch noch in der Pipeline.
Sehr gut, genau. Ich fange mal ein bisschen mit einem Spiel an, was es jetzt schon gibt. Das ist Spektakulär, ist zur BerlinCon rausgekommen, ein Drafting- und Plättchenlegespiel, wo wir unseren eigenen Tierpark aufbauen wollen. Cool, weil man das gleichzeitig spielen kann durch diese Drafting-Komponente. Deswegen ist es auch ein sehr schnelles Spiel. Hat aber schon, man kann da gut drüber nachdenken, welche Plättchen möchte ich jetzt wohin legen und welche Würfel möchte ich jetzt wo platzieren. Das ist schon ein Hirnzwirbler oder kann ein Hirnzwirbler sein. Genau, das ist erschienen. Das kommt natürlich auch nochmal mit, weil das ja auch eine Herbstneuheit letzten Endes mit ist. Das haben wir noch mit im Gepäck. Dann Rock Hard hatte ich ja schon erwähnt. Behind hatte ich schon erwähnt. Dann nehmen wir noch mit Teil der Gnome. Teil der Gnome ist auch in letzten Jahr zur Spielmesse rausgekommen, bei OP Games. Und da machen wir die deutsche Ausgabe letzten Endes. Das ist ein Plättchenlegespiel, bei dem wir ein Gnomenpaar spielen. Und mit diesem Gnomenpaar versuchen wir so Kreise zu legen und da Pilze zu sammeln. Die Pilze können wir dann wiederum auf einem Markt verkaufen und gegen Edelsteine einzutauschen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um Punkte zu generieren. Edelsteine gleich Punkte. Je höherwertiger die Edelsteine sind, desto mehr Punkte kann man sammeln. Und dann hat man ein cooles magnetisches Tableau. Also man hat da wirklich Marker, die magnetisch sind und die man auf seinem Tableau mit platzieren kann. Es geht noch darum, Blumentöpfe zu sammeln. Also ein bisschen Set Collection ist mit dabei. Und je nachdem, wie große Kreise man baut, kann man sich nochmal Boni freischalten. Genau, auch das ist von der Komplexität jetzt gar nicht mal so hoch. Ist ein einfaches Kennerspiel. Da kommt man aber auch sehr schnell rein von den Regeln, weil das viele bekannte Mechanismen sind, mit denen auch Familienspieler und Spielerinnen was anfangen können. Ab 10 Jahre 45 Minuten kann man auch schnell spielen. Auch da wird die erste Partie, gewohntgemäß ja immer ein bisschen länger dauern, von 2 bis 4 Mitspielenden. Dann haben wir, jetzt kommen wir zu den Kartenspielen, die du schon angeteasert hast, die wir noch mit im Programm haben. Zum einen ist das Kizu. Kizu, und da ist es so, wir haben ja Aurum zum Beispiel rausgebracht, was ja auch ein Spiel ist, was man im Team spielt, ein Stichspiel, was man im Team spielt. Und bei Kizu ist das auch so. Es wird wirklich nur in Teams gespielt. 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 kann man da spielen. Und auch da von der Grundmechanik ist es ein Stichspiel. Und so richtig absprechen kann man sich nicht mit seinem Mitspielenden. Man hat nur die Möglichkeit, am Anfang eine Karte weiterzugeben und da vielleicht dann einen Tipp zu geben. Und sonst wird da geguckt, welche Karten werden ausgespielt. Es gibt Aktionskarten, die man da noch mit reinschmeißen kann. Und sonst kann man mit seiner Kitsune-Figur, Kitsune sind Füchse in der japanischen Folklore, die über so ein bisschen paranormale Fähigkeiten verfügen. Und das sind quasi auch diese Aktionskarten, die man ausspielt. Also da kann man eine Stichfarbe zum Beispiel ändern. Aber sonst geht es darum, mit seiner Farbe wirklich einen hohen Wert zu erreichen, weil die Farben aufaddiert werden. Und je nachdem, ob man jetzt einen Wert von 4 zum Beispiel bei Orange erreicht und die Blauen würden aber einen Wert von 8 zum Beispiel erreichen, dann wird quasi die Differenz gewertet und die entsprechende Figur darf dann auf dem Weg der Weisheit nach vorne laufen. Also man versucht, sich gegenseitig zu unterstützen oder auszustechen. Das Problem ist jetzt, man spielt nicht nur mit seinen eigenen Karten, sondern man spielt auch mit den Karten vom gegnerischen Team. Und das kann zu ganz interessanten Dynamiken bei dem Spiel auch führen. Ab 10 Jahre, 15 Minuten, auch ein schnell gespieltes Kartenspiel, wie gesagt, nur in Teams spielbar. Dann haben wir noch den inoffiziellen Nachfolger von Slide. Slide ist ja so bei uns eingeschlagen wie die Bombe, könnte man sagen. Das kommt ja überall gefühlt gut an. Ein kleines Kartenspiel, ein bisschen so in Skyjo-Manier, wo man die Karten reinsliden kann in sein Tableau. Und da kommt jetzt eben Verso raus, vom gleichen ursprünglichen Verlag, von Giganic. Und Verso ist kommt mit ein bisschen mehr Regeln mit daher. Auch was wir machen, ist ganz unterschiedlich zu dem, was wir in Slide gemacht haben. Wir brechen zu einer Reise auf und wollen Landschaften vor uns auslegen. An Aktionen, die man machen kann, ist das sehr schnell dargestellt. Man kann nämlich entweder eine Karte nehmen oder eine Wertung ausführen. Wenn ich eine Karte nehme vom Nachziehstapel, kann ich entweder die offen ausliegende, also alle Karten haben 2 Seiten, ich kann dann die oberste nehmen und die in mein Raster mit einlegen. Dadurch, dass es 3 Kartenfarben in 3 Landschaftstüten gibt, darf man auch 3 Straßen letzten Endes mit auslegen. Man kann entweder die oberste Karte nehmen, so wie sie ist, oder man flippt sie, à la Captain Flip-Manier, und muss dann aber damit leben, mit der Zahl und mit der Farbe, die auf der Rückseite dieser Karte mit abgebildet ist. Und weil man gleiche Karten nicht doppelt besichtigen möchte, wenn man das jetzt thematisch sagen möchte, also wenn man jetzt schon eine Unterwasser 2 vor sich ausliegen hat und dann irgendwie die Karte flippt und es ist doch eine Unterwasser 2, dann muss man sie leider abgeben. Und sonst versucht man eben Straßen zu bilden, Unterwasserstraße zum Beispiel mit 1, 2, 3. Dann könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte diese, wenn ich jetzt keine Karte ziehen möchte oder es ist mir zu risky, diese Karte zu ziehen, à la Push-Your-Luck-Manier, kann ich eben auch eine Wertung machen. Und wenn man eine Wertung macht, werden Punkte auf den Karten einfach gezählt. Das sind die Punkte, die man bekommt. Diese Wertungen können aber auch ganz blöde sein für die Mitspielenden, weil rechter und linker Nachbar oder Nachbarin müssen dann die letzte Karte von der Farbe, die gewertet worden ist, müssen sie leider wieder flippen. Und das kann natürlich mal gut gehen. Oder man zwingt die quasi dazu, dann die Karten abzuwerfen. Weil auch da kann es ja natürlich sein, dass die einen Kartenwert dann durch das Flippen haben, was auch schon vor ihnen liegt. Und das macht extrem viel Spaß, weil man das auch ein bisschen einschätzen kann. Also es ist jetzt nicht nur pures Glück, wie man so was für eine Rückseite eine Karte hat. Auch ganz wichtig finde ich für unsere Vielspielenden da draußen, weil auf der Rückseite einer Karte, wenn das jetzt zum Beispiel eine blaue 2 ist, kann auf der Rückseite nur eine 1 oder eine 3 sich befinden, also eine angrenzende Zahl. Und es muss ein anderer Landschaftstyp mit sein. Und so kann man eben ein bisschen abwägen. Aha, ich habe jetzt 50% Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Karte noch nicht habe. Möchte ich jetzt das Risiko eingehen, wirklich die Karte zu flippen? Oder möchte ich vielleicht doch eine Wertung machen? Und Familienspiel, auch da kommt man leicht rein. 1 bis 6 Mitspielende ab 8 Jahren, 20 Minuten. In 20 Minuten gespielt, obwohl, das kann ich eigentlich ein bisschen revidieren, das kann man auch viel schneller spielen. Also wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann ist man da in 10, 15 Minuten auf jeden Fall durch.
Ja, cool. Ich habe mich, als ich das Cover gesehen habe, schon direkt gefragt, ob das was mit Slide zu tun hat, weil es ja auch so ein bisschen ähnlich aufgemacht ist, gerade von der Farbe her. Und Slide hat uns auch sehr gut gefallen. Das scheint jetzt ein kleines bisschen anspruchsvoller zu sein, aber
genau, ein paar mehr Regeln hat es mit drin.
Ich glaube, ist immer noch sehr machbar. Und ich glaube, ein weiteres kleines Kartenspiel habt ihr auch noch auf dem Programm, richtig?
Richtig. Cadeau haben wir noch mit dabei. Von Antoine Bazard, der ist ja jetzt auch nicht ganz unbekannt, ein Familienspiel wieder, 2 bis 5 Mitspielende ab 8 Jahren, 15 Minuten, ist ein kleines und gemeines Geschenkeverteilspiel. Also man kann da, es gibt immer einen Geschenkgebenden und alle anderen bekommen ein Geschenk zugeteilt und die Geschenke muss man dann mit einer Anzweifelmöglichkeit zu Beginn jeder Austeilphase, muss man die Geschenke bestenfalls in ein Raster mit einsortieren, um am meisten Siegpunkte zu bekommen. Da möchte man zum Beispiel gleiche Geschenkbänder untereinander angeordnet haben und gleiche Geschenke in einer Reihe, sodass man da dann eben am meisten Punkte mitbekommt. Genau, auch das ist schnell gespielt. Und dann haben wir noch ein paar Erweiterungen, vor allem die Obsession Characters Erweiterung, auf die sich wahrscheinlich viele sehr, sehr freuen.
Das glaube ich auch.
Ja, da kommen nochmal 3 Persönlichkeiten mit ins Spiel. Reverend Grantly, Constable Bucket und die Countess. Und die nehmen weiter die von einigen angemäkelten Glückselemente weiter aus dem Spiel. Also man hat da die Möglichkeit, unliebsame Gäste, die man bekommt, durch einen Constable noch abholen zu lassen. Alles natürlich, wie es bei Obsession aber sowieso immer ist, schön thematisch eingepackt. Und man hat ganz viele Möglichkeiten. Es gibt da so eine es gibt diverse Fan-Varianten, die in der Anleitung mit drin sind. Also man kann da Varianten noch und noch spielen. Und es gibt einen kooperativen Modus, also ganz viel Möglichkeiten, wie man Obsession eben jetzt auch nochmal mitspielen kann. Genau. Dann haben wir, letztes Jahr haben wir Inferno rausgebracht und zu Inferno gibt es die Erweiterung oder so eine Mini-Erweiterung, das ist letzten Endes nur mit 2 neuen Wächtern, Plutus und Phlegias, und die bringen halt nochmal 2 neue Elemente mit ins Spiel, die können auch erworben werden. Dann werden wir noch die Miniaturen wieder mit dabei haben und die Metal Coins, die ja auch immer mal wieder gefragt worden sind. Also die haben wir auf der Messe zumindest auch mit dabei. Und ein paar Playmates, da haben wir aber wirklich nicht so viele. Also wer da was möchte noch, sollte vielleicht ein bisschen schneller sein. Da können wir jetzt nicht so aus dem Vollen schöpfen. Da haben wir einfach das da, was da ist. Und genau, eine kleine Erweiterung zu Fliptown, die Lone Gun Erweiterung als Solo-Kampagne. Die kann auch noch mit erworben werden. Die ist aber jetzt auch schon demnächst verfügbar. Also die bringen wir vor der Messe noch mit raus. Haben wir natürlich auch mit vor Ort. Und noch ein etwas unsicherer Release ist Rom an einem Tag. Da sieht es momentan schon, ich habe ja einige Aufnahmen vorher auch gemacht vor euch, da war ich noch ganz guten Mutes, dass wir das hinbekommen, das auch wirklich pünktlich da zu haben. Momentan sieht es eher so aus, dass das I Cut You Choose Plättchenlegespiel Rom an einem Tag, wo wir die Big Box rausbringen, dass es das nicht mehr ganz rechtzeitig schafft. Also mit ganz, ganz viel Glück kommt es noch während der Essenzeit an und dann haben wir es vielleicht in den letzten Tagen da. Aber dadurch, dass es wirklich noch durch den Zoll muss und so weiter und so fort, schätze ich da die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mehr ganz so hoch ein, dass es wirklich rechtzeitig da ist. Aber auch das wird zeitnah, zumindest nach der Messe, dann bei uns mit erscheinen. Ja, damit habe ich jetzt wirklich, sind wir unser Programm einmal durchgegangen.
Ja, prima. Vielen Dank für diesen Überblick. Ihr habt einiges, würde ich sagen, im Programm dieses Jahr. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen bei Strohmann am Stand. Apropos Stand, weißt du denn schon, wo ihr sein werdet, wo man euch findet in Essen?
Muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Also in Halle 3 sind wir auf jeden Fall wieder und eigentlich sind wir genau am gleichen Stand, bei dem wir letztes Jahr auch waren. Was war das? T300 oder so?
Ich glaube, ich müsste nochmal nachgucken. Keiner.
Ja, genau.
Halle 3, da wo ihr vorher auch wart, ja, das heißt ja, dann weiß jeder, wo er hingehen muss. Und zur Not schaut man eben auf dem Hallenplan nochmal genau nach.
Und die Frage aller Fragen ist natürlich jetzt, was ist mit Fea Swamp? Was ist mit den Sümpfen von Fea? Die haben wir leider nicht mit dabei als zum Verkaufen, weil wir an der Übersetzung noch sitzen. Und wir haben aber ein Demospiel. Also wer Fea Swamp ausprobieren möchte, kann das tun. Wir haben ein Demospiel bei uns. Genau. Das wird wahrscheinlich belagert werden von allen und immer besetzt sein. Aber ich drücke euch die Daumen, dass ihr das irgendwie mal schafft, da ranzukommen. Wir werden da auch nicht komplette Partien anbieten, sondern nur wirklich Regeln erklären und ein bisschen anspielen lassen. Zumindest Stand jetzt, dass man einen Eindruck vom Spiel bekommen kann. Das haben wir als Demo noch mit da und das soll ja dann nächstes Frühjahr zumindest bei uns mit erscheinen. Genau.
Das ist der jetzt sagt man nicht Nachfolger von Terra Mystica, aber von einem
von den Ostertags, genau.
Von Ostertags, genau, ist das neue große Spiel, das auch sehnsüchtig erwartet wird, glaube ich, von vielen Fans.
Obwohl das gar nicht so groß ist, das kommt in so einer schönen kleinen Schachtel eigentlich daher.
So, das wusste ich auch noch
nicht. Aber es ist extrem viel an Material mit drin. Ich bin immer ganz gespannt, dass das, oder überrascht, dass es dann doch so in eine kleine Schachtel alles reinpasst. Aber so Richtung Umwelt ist es ja gar nicht so verkehrt. Also je kleiner die Schachteln sind, desto besser. Und je mehr Material da mit drin ist, freut man sich ja dann auch.
Das stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir nochmal für das Gespräch, lieber Markus.
Vielen Dank.
In Halle 3 an alle Hörenden findet ihr all die heute besprochenen Spiele bei Strohmann Games und wir freuen uns auf Essen. Du wirst wahrscheinlich auch vor Ort sein.
Ich bin die ganze Zeit am Stand, also ihr könnt gerne vorbeikommen. Sprecht mich an. Ich freue mich auf jeden von euch.
Da kann man uns persönlich kennenlernen auch.
Recht, genau. Scheut euch nicht, sagt Bescheid.
Das werden wir tun und ich denke viele unserer Zuhörenden auch. Und in diesem Sinne, bis bald in Essen.
Bis bald.
Tschüss.
Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2025, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr unter www.beeple.de.